SRF 3.
Chinas innerster Machtzirkel und die Wahl der neuen Mitglieder. Was lässt sich herauslesen? Der Plan für die saudische Gigantostadt NEOM und ihre Bedeutung. Was kann das Land mit dem Projekt erreichen? Die Krise in Venezuela und die leeren Regale. Wie und wo kommen Kranke noch an ihre Medizin? Einmal rund um die Welt heute im Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Es ist der Kern der Macht, wo die Fäden zusammenlaufen und alle Entscheidungen fallen, wo Justiz, Polizei überwacht werden. In China das sogenannte Politbüro, das zentrale Gremium der Kommunistischen Partei. Und der Kern dieses Kerns, das ist der ständige Ausschuss in diesem Politbüro. Die Mitglieder sind heute neu bestimmt worden und die Besetzung lässt Schlüsse zu. Die Analyse von Nordostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Stramm stehen sie auf der Bühne, die Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros, neben der roten Fahne der Partei und vor dem Gemälde mit der chinesischen Mauer. Viel ist spekuliert worden in den vergangenen Monaten darüber, wie der Ständige Ausschuss des Politbüros aussehen wird. Gespannt war man, ob sich Xi Jinping mit einer Personalentscheidung den Weg zu einer dritten Amtszeit freimachen würde. So wurde spekuliert, ob Huang Qishan, Xis rechte Hand in der Antikorruptionskampagne, im ständigen Ausschuss bleiben würde. Xi hätte dann mit dem inoffiziellen Pensionsalter von 68 Jahren brechen müssen. Das ist nicht eingetroffen. Anstelle von Wang ist nun der frühere Parteichef aus der Provinz Shaanxi zuständig für die Bekämpfung der Korruption. Auch er soll ein enger Vertrauter von Xi sein. Einen Nachfolger präsentierte Xi aber heute auch nicht. Die neuen Mitglieder sind alle über 60, zu alt, um nach dem nächsten Parteikongress in 5 Jahren die Führung zu übernehmen. Die Spekulationen, wie lange Xi Jinping an der Macht bleiben wird, sie werden also auch nach diesem Parteikongress weitergehen. Und Xi Jinping bieten sich mehrere Optionen. Der starke Mann in China muss nicht zwingend selbst Parteichef sein. Mit dem Vorsitz des Militärs oder über einen Protégé könnte er auch nach der zweiten Amtszeit weiterhin Chinas Geschicke bestimmen. So hatte der Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping China über Jahrzehnte geprägt, auch ohne formal an der Spitze zu stehen. Xi Jinpings zweite Amtszeit hat nun offiziell begonnen. Die Neubesetzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros zeigt schon jetzt deutlich, seine Macht wird Xi Jinping in den nächsten 5 Jahren weiter ausbauen.
In den Nachrichten geht es zuerst um den Gotthard-Straßentunnel. Für den Bau der zweiten Röhre ist ein erster Planungsschritt beschlossen worden. Bettina Studer.
Der Bundesrat genehmigte das generelle Projekt für den Bau. Es beinhaltet Eckwerte wie den Baubeginn. Dieser findet nach aktuellem Stand frühestens im Jahr 2020 statt. Die zweite Röhre soll gemäß Bund im Abstand von 70 Metern zum bestehenden Tunnel verlaufen. Nach dem generellen Projekt wird als nächstes das Ausführungsprojekt erarbeitet. Dieses soll bis im Frühling zur Genehmigung vorliegen. Die zweite Gotthard-Straßenröhre wurde im Februar 2016 vom Stimmvolk angenommen. Psychiatrische Kliniken in der Schweiz sollen künftig ihre Tarife einheitlich verrechnen. Das hat der Bundesrat entschieden. Die Patienten sollen dabei neu anhand des Schweregrads der Erkrankung in Kostengruppen eingeteilt werden. Die Pauschale pro Tag im Spital soll dann für Patienten, die mehr Betreuung brauchen, höher ausfallen. Bisher war sie für alle Patienten gleich hoch. Die neuen Tarife gelten ab dem 1. Januar in der Erwachsenenpsychiatrie. Das westafrikanische Land Burkina Faso erhält bis 2020 30 Millionen Franken von der Schweiz. Laut Bundesrat handelt es sich dabei um eine generelle Budgethilfe mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und die Armut zu bekämpfen. Burkina Faso ist ein Prioritätsland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Trotz einer angespannten politischen Lage habe das Land in den letzten Jahren gute wirtschaftliche Leistungen gezeigt. Armut bleibe aber ein Problem, schreibt der Bundesrat. Die Entscheidung über die Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU ist vertagt. Laut der EU-Kommission stimmte das zuständige Expertengremium in Brüssel nicht darüber ab. Stattdessen soll in den nächsten Wochen wieder beraten werden. In Thailand haben die Trauerfeierlichkeiten für König Bhumibol begonnen, der vor einem Jahr gestorben ist. Zum Auftakt sangen buddhistische Mönche im großen Palast in der Hauptstadt Bangkok. Die Trauerzeremonien sollen insgesamt 5 Tage dauern. Am Donnerstag wird Bumibols Leichnam in einem Ritual eingeäschert. Dazu werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet. König Bumibol starb im Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren. Er war während 70 Jahren König. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.188 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.16,90 Franken gehandelt, der Dollar zu 99,35 Rappen. Das Wetter heute und morgen scheint trotz Schleierwolken häufig die Sonne bei 17 bis 21 Grad. Morgen Vormittag liegt im Mittelland gebietsweise Nebel.
Mittag.
Man sucht nach Superlativen, wenn man hört, was Saudi-Arabien da plant. Eine Megacity, so groß wie die halbe Schweiz, komplett durch erneuerbare Energien versorgt, voller innovativer Unternehmen, die viele Arbeitsplätze bringen. Die Stadt wächst nicht von selbst, sondern wird auf dem Reißbrett im Büro entworfen. Neom soll sie heißen. Fredrik Steiger hat sich während Jahren mit den Golfstaaten befasst. Frage an ihn, was erhofft sich Saudi-Arabien von diesem Giganto-Projekt?
Um es mit einem Wort zu sagen, Saudi-Arabien erhofft sich Zukunft von diesem Projekt. Es braucht Alternativen zum Erdöl. Erdöl ist nicht mehr die Zukunft und deswegen unternimmt Saudi-Arabien seit gut 10 Jahren sehr viel, um vom Erdöl schrittweise wegzukommen. Es hat 5 Wirtschaftsstädte projektiert, eine Finanzstadt direkt am Nordrand der Hauptstadt Riad. Es plant eine Touristenhochburg am Roten Meer, die sich über Dutzende von kleinen Inseln erstrecken soll. Eine Bildungsstadt wurde schon gegründet und jetzt hat der aktuelle Kronprinz Mohammed bin Salman vor einiger Zeit seine Vision 2030 vorgestellt und zu der gehört eben auch dieses Projekt Neom, das größte überhaupt. Man sollte sich das nicht als verdichtete Stadt vorstellen, sondern als riesige Zone, denn Saudi-Arabien braucht wirtschaftliche Alternativen und es braucht vor allem Arbeitsplätze für seine sehr rasch wachsende junge Bevölkerung.
Das klingt fantastisch, fantastisch allerdings durchaus im doppelten Wortsinn. Wo sind denn die wichtigsten Stolpersteine?
Der eine Stolperstein, man würde es nicht unbedingt vermuten, ist das Geld. Diese Stadt dürfte um die 400 Milliarden Franken kosten, sehr viel Geld. Man denkt, Saudi-Arabien hat dieses Geld, aber nicht unbedingt. Es braucht es eben auch für viele andere Dinge. Nicht zuletzt auch für seine aufgeblähte Verwaltung, muss man sagen, wo sehr viele Saudis heute beschäftigt sind. Also es muss Saudi-Arabien mit diesem Projekt auch Investoren, muss ausländisches Kapital anlocken, wie das früher ja dem Emirat Dubai schon gelungen ist. Es gibt ein weiteres Problem. Saudi-Arabien gilt als schwerfällig, sehr bürokratisch, langsam in seinen Entscheidungen. Da muss sich auch etwas ändern, damit das Projekt zum Fliegen kommt. Es braucht qualifizierte Leute. Saudische Bildungsstätten waren lange Zeit sehr schlecht. Man hat erst vor wenigen Jahren gemerkt, dass man die eigene Bevölkerung besser qualifizieren muss. Sonst werden das nicht Wirtschaftswissenschaftler oder Biotechnologen. Also da muss investiert werden. Und es gibt das große Risiko, dass man in erster Linie jetzt den Bausektor über Gebühr aufbläht und dann dieser Ballon irgendwann wieder platzt.
Versuchen wir ein Fazit. Wie realistisch ist es, dass diese Stadt, dieses Neom einst stehen wird und wie gewünscht funktionieren wird?
Auf der positiven Seite spricht dafür, dass es im Moment in der Welt sehr viel Kapital gibt, das Anlagemöglichkeiten sucht. Also möglicherweise können die Saudis davon profitieren. Dafür spricht auch, dass andere Großprojekte, eben beispielsweise Dubai zu einem Luftfahrtzentrum zu machen, zu einer Drehscheibe gelungen sind. Dagegen sprechen aber andere Großprojekte in den Golfstaaten, die sich am Ende als Fata Morgana entpuppt haben. Masdar City, die Zukunftsstadt in Abu Dhabi oder The World in Dubai, ein grosses Immobilienprojekt auf dem Meer. Entscheidend wird sein, kann sich Saudi-Arabien reformieren, kann es transparenter, moderner und damit schlicht auch attraktiver werden, damit eine solche Stadt dort überhaupt Platz hat und eine Chance hat.
Informationen von Fredrik Steiger, vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Man hat Hunger, aber die Regale in den Läden sind leer. Ein Diabetiker braucht sein Insulin, aber im ganzen Land ist keines zu bekommen. Die Krise in Venezuela hat sich dermaßen zugespitzt, dass jeden Tag Tausende über die Grenze nach Kolumbien gehen, um Lebensmittel zu kaufen, Medikamente oder sich zumindest notfallmäßig behandeln zu lassen. Ulrich Achermann hat sich in der Grenzregion zu Kolumbien umgeschaut, im öffentlichen Spital von Cúcuta.
Die Notaufnahme im staatlichen Erasmus-Krankenhaus gleicht einem Bienenhaus. Ärzte und Schwestern eilen durch die Flure. Im Warteraum jammern die Patienten. Die Sitzplätze reichen längst nicht für alle aus. Dutzende warten auf Behandlung. Die meisten kommen aus Venezuela. Der Ansturm ist so groß, dass uns die Betten fehlen. Wir tun, was wir können, seufzt eine Krankenschwester. 20 Betten stehen in der Notabteilung für Kinder. Alle sind belegt. Bis auf einen stammen alle Patienten aus Venezuela. Christopher gehört zu ihnen. Der Junge ist sichtbar unterernährt. Der 11-Jährige wiegt ganze 26 Kilo und ist schwer krank. Regungslos liegt er da. Seine Mutter ist nervös. Er hat Tuberkulose und eine schwere Diabetes. Ständig fällt er in Ohnmacht, sagt Angelis Castellanos. Zu Hause im venezolanischen San Cristobal konnten die Ärzte nichts machen. Im dortigen Spital gibt es keinerlei Medikamente mehr, nicht einmal die Röntgenapparaturen funktionieren. Das gelobte Land ist Kolumbien für kranke Venezolaner trotzdem nicht. Spitaldirektor Juan Agustin Ramirez sagt es eiskalt. Wir tun hier das, was in der Staatsverfassung steht. Jeder, der sich legal in Kolumbien aufhält, hat Anspruch auf notärztliche Behandlung, aber auch nicht mehr. Für den schmächtigen Christopher heißt das konkret, die Ärzte in Cúcuta schicken ihn nach Hause zurück, sobald seine Blutzuckerwerte halbwegs stabilisiert sind. Und sobald er die erste Spritze gegen die nur über Monate hinweg erfolgreich zu behandelnde Tuberkulose bekommen hat. Wie es weitergeht, das ist vorbestimmt. Schneller als gedacht werden Christopher und seine Mutter von Venezuela aus zurückkehren müssen ins Krankenhaus von Cúcuta. Daheim kann die Mutter weder Insulin noch Antibiotika auftreiben.
Das war die Reportage von Ulrich Achermann. Info 3 berichtet kompakt. Im Studio heute waren Fabian Schlurp und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.